Seinen zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth beschließt Paulus mit einem Segenswort, das uns wohl sehr vertraut klingt. Es heißt: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Das Thema der Predigt lautet: In welchem Geist? Liebe Gemeinde, dieser Tag ist eingebettet in die Geschichte des Volkes Israel. Israel hat an Pfingsten den Tag der Weizenbrote gefeiert, eine Art Erntedankfest. Wir sagen heute Gott Dank in besonderer Weise für die Gabe des Heiligen Geistes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist in jenen Tagen von der Öffentlichkeit nicht erwartet worden, obwohl sie eine Erfüllung einer uralten und in Israel wohlbekannten Verheißung für sein Volk geschah. An jenem Tag will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, spricht der Herr. Und seitdem gilt: Ein jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Mit diesem Tag wird offenbar gemacht, dass Gottes Handeln an und in seinem Volk Israel von nun an über dessen Grenzen weit hinausgeht, zu allen Menschen und allen Völkern. Was damals und dort in Jerusalem geschehen ist, galt von nun an der ganzen Welt. Es ist ein Geschehen, das die Welt verändert, ihre Geschichte vorantreibt wie nichts anderes und dem die Gemeinde ihre Existenz verdankt. In diesem Geist allein hat sie aber auch ihr Bestehen und ihre Zukunft. Es ist der Geist Gottes, von dem wir reden, der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist, hoch zu achten von uns allen und heilig zu halten. Dass wir vom Heiligen Geist sprechen, hat seine besondere Bewandtnis. Es gibt viele Geister in der Welt, an den unterschiedlichsten Orten, zu den unterschiedlichsten Zeiten und in den unterschiedlichsten Menschen, auch in uns. Ich will nicht versuchen, alle diese Geister aufzuzählen, die da möglich sind. Es wäre auch unmöglich, denn letztlich entziehen sie sich alle dem Zugriff des Menschen, sodass er ihrer gar nicht habhaft werden kann. In Wirklichkeit aber bedienen sich die Geister des Menschen. Der Heilige Geist ist für uns der Besondere, der ganz andere. Er ist nicht vergleichbar mit anderen Geistern. Er sollte mit ihnen auch nicht verwechselt und auf keinen Fall mit ihnen gleichgestellt werden. Auch wenn das in manchen Ohren überheblich oder anmaßend klingen sollte. Der Heilige Geist ist einzigartig von allen anderen Geistern im Himmel und auf Erden. Wenn er nun der besondere Geist ist, dann müssten wir ihn auch unterscheiden können. Zuallererst bei uns selbst. Und das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Wer in aufwallendem Zorn andere Menschen beschimpft, redet gewiss nicht aus dem Geist Gottes, aus welchem Geist auch immer er es tun mag. Wer im Namen einer Gerechtigkeit für alle neidisch auf die Verhältnisse anderer schaut, handelt gewiss nicht aus dem Geist Gottes. Wer andere in einer Art Meinungsdiktatur zur Zustimmung für die eigene Meinung zwingen will, sollte sich nicht auf den Geist Gottes berufen. Und es spielt dabei keine Rolle, ob das in der Wirtschaft, in der Politik oder in der Kirche geschieht. Der Geist Gottes ist souverän. Jesus sagt von ihm, er wehe, wo er will, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das heißt auch, er weht nicht, wohin du willst. Das ist das Ende der Macht der Jünger Jesu über ihre Mitmenschen. Es gibt keine ohnmächtigere Gruppe, in vielseitigem Sinne des Wortes, als die christliche Gemeinde. Egal wie sich die Kirche in der Geschichte aufgespielt hat, die Wahrheit ist, die Macht ist durch den Geist ihr genommen, denn er weht, wo er will und bleibt damit ein Geheimnis, das sich dem Willen des Menschen entzieht. Es ist eher umgekehrt. Er selbst will uns zum Ausdruck der Gnade unseres Herrn Jesus Christus machen, also zu gnädigen Menschen. Zum Ausdruck der Liebe Gottes machen, also liebende Menschen. Ausdruck, Gestalt von Gnade und Liebe. Einer Gnade, die in Jesus ihren Ausdruck gefunden hat und einer Liebe, die aus dem Herzen Gottes kommt. In unserem Segenswort heißt es, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Das heißt also, eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist begründet ist, durch ihn gekennzeichnet und die in ihm besteht. Man muss gut hinhören. Hier ist nicht von einer Forderung die Rede nach dem Motto, so müsstet ihr sein. Hier ist nicht von einer frechen Selbstbehauptung die Rede, die sich nicht sagen lässt. Hier ist von einem Segenswort die Rede. Von einer Verheißung Gottes für uns. Und sie kommt in diesem Wort auf uns zu. Sie spricht zu uns, erinnert uns daran, worauf unsere Gemeinschaft miteinander beruht, was sie ausmacht und was für sie bedeutsam ist. Gemeinschaft, die Menschen miteinander haben, hat vielerlei Gründe. Das sind beispielsweise die gemeinsamen Interessen, die Menschen verbinden, das ist ganz klar. Die sich in gemeinsamer Tätigkeit und dem Einsatz ihrer Begabungen ausdrückt. Das sind auch gemeinsame Pflichten, die auf sich genommen werden und die verbinden können. Und das sind gemeinsame Erwartungen und gegenseitige Hilfe. Im tiefsten aber ist unter uns Menschen da die Angst, im Leben allein gelassen zu werden, vergessen, übersehen zu werden. Manch einer sagt, das mache ihm nichts aus. Allein zu sein, im Gegenteil, er oder sie genieße das. Da könne man machen, was man wolle und werde durch die anderen nicht gestört. Und schließlich ein neugieriger und interessierter Mensch findet immer etwas, womit er sich beschäftigen kann. Das ist ein Trugbild, verbreitet in der heutigen Welt. Solche Einstellung verrät, dass ein Mensch das Leben nicht kennt. Sein Blick auf das Leben ist gefährlich getrübt. Wir sind nämlich alle angewiesen auf Gemeinschaft miteinander. Auch wenn wir gelegentlich, vielleicht alle, gelegentlich gerne mal darauf verzichten würden. Es kommt die Zeit, wo wir einander brauchen, unerbittlich. Und sie beginnt mit der Geburt. Kein Kind ist ohne Gemeinschaft mit Erwachsenen überlebensfähig. Zum beruflichen Leben gehört Gemeinschaft mit anderen Menschen, die einen auch wollen und brauchen und Raum geben zum Einsatz des Lebens gemäß dem Können und Wollen des Einzelnen. Und in Zeiten des Alters und der Krankheit sind wir wiederum auf andere angewiesen. Ob wir arm oder reich sind, wir brauchen Gemeinschaft zum Leben. Gemeinschaft miteinander zu haben, ist unser Schicksal, unsere Berufung und unsere Bestimmung. Gott hat das am Anfang wie bei sich selbst gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hat das gesagt, nachdem er in der Natur, in der übrigen Schöpfung, vergeblich nach einem passenden Partner für den Menschen gesucht hatte. Darum ist die Natur für uns zwar notwendiger Lebensraum und unser Leben ist untrennbar mit ihr verknüpft und aus ihr hervorgegangen. Aber wir sind doch aus einer Hand erschaffen. Die Natur mag zeitweise erholsamer Rückzugsraum sein für uns Menschen, aber sie ist nicht ausreichend für Gemeinschaft miteinander, die der Mensch lebensnotwendig braucht. Mann und Frau sind eine Schöpfung der Gemeinschaft für den Menschen und daraus wurde Mensch und Mitmensch, Sohn, Tochter, Vater, Mutter, Freunde und Feinde. Die menschliche Gemeinschaft wurde und sie wurde, wie sie ist, im Segen und im Fluch. Gemeinschaft miteinander wird also von uns nicht nur als Segen, sondern mindestens gelegentlich auch als Last erlebt, ja manchmal als Fluch. Und kein Zweifel, das zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Je mehr die Erde bevölkert wird, und manche sagen überbevölkert, desto unausweichlicher werden die Fragen nach Fluch und Segen der Gemeinschaft. Es gibt bald keine Räume mehr, wohin der Mensch vor dem Menschen fliehen könnte. Er wird überall gefunden. Und nicht immer von solchen, die ihn etwa lieben würden. Man kann also sagen, Gemeinschaft ist eine Gegebenheit, der wir nicht entrinnen können, ob wir sie lieben oder hassen. Gemeinschaft ist eine Gegebenheit, auf die wir angewiesen sind, mehr noch, ohne die wir unser tägliches Brot nicht verdienen können, ohne die wir in Einsamkeit und Chaos versinken würden. Es gibt Gemeinschaft, wie der Mensch sie sich wünscht und sucht, und es gibt Gemeinschaft, wie sie ist. Dort, wo wir wohnen, arbeiten, essen, trinken, trauern, leben und sterben. In diese Gegebenheit hinein hat Gott für uns noch etwas anderes gedacht, gesendet. Eine Gemeinschaft miteinander im Heiligen Geist. In seinem Geist, in Gottes Geist. Nicht im Geist der Schlange, die dem Menschen göttliches Wissen und Unsterblichkeit und Sein wie Gott vorgaukelt und ihn damit verführt, sondern Gemeinschaft im Geiste Gottes, der ihn schuf. Gemeinschaft mit seinen Augen zu sehen, das ist kennzeichnend für ihn. An Pfingsten ergriff die Beteiligten ein großes Staunen über das, was da geschah. Das Staunen betraf die Sprache, das heißt das Verstehen. Sie hörten, was in fremder Sprache gesprochen war, nun in ihrer eigenen Sprache und konnten es somit verstehen. Und eine gemeinsame Sprache ist grundlegend für die Gemeinschaft miteinander. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang nicht von einem Sprachwunder, sie erzählt vielmehr von einem großen Staunen der betroffenen Menschen, von Fragen und Ratlosigkeit. Was soll das bedeuten? Keineswegs Erfüllung ihrer Erwartungen. Wie sollen wir das verstehen? Was soll es bedeuten, dass wir einander verstehen? Andere hingegen spotteten. Und das gibt es immer auch. Es gibt einen Geist des Verstehens und des ehrfürchtigen Staunens. Und es gibt einen Geist des Spotts, weil er eben nicht versteht, was er sich nicht erklären kann. Das Ereignis der Pfingsten steht in dem großen Zusammenhang der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Gab es dann nicht schon einmal ein Ereignis, von einem nicht mehr Verstehen erzählt wurde? Natürlich, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen einte damals ein großes Werk. Ein starker Wille, Erfolg, Anerkennung, ein hoher Anspruch. Einen Turm, der bis zum Himmel reicht, wollten sie bauen. Ein Denkmal wollten sie sich setzen. Grund für ihren Zusammenhalt bieten. Etwas machen, damit sie beieinander blieben. Gemeinschaft ist dort, wo man gemeinsam schafft, habe ich einmal gehört. So lange, bis man einander nicht mehr versteht. Und da gibt es viele Bauruinen in der Geschichte der Menschheit. Äußere und innere. Aber es gibt einen Geist, der all das gemeinsame Schaffen und Erreichen wollen zerstört. Dieser Geist vertritt lautstark das Werk des Tuns, des Tuns, das Selbstgeschaffene zusammenhalten soll. Aber Gott macht diesen Irrtum offenbar. Am Ende, und es heißt, er macht das, am Ende versteht sich der Mensch mit dem Menschen nicht mehr. Und wer von uns kennt nicht solche tragische Entwicklungen, vielleicht bis in den Freundeskreis hinein? Auf einmal versteht man sich nicht mehr. Spricht nicht mehr die gleiche Sprache, ob man die gleiche Sprache spricht. Was ursprünglich gemeinsame Sprache war, weicht der Verwirrung und die Folge ist Zerstreuung, Zerstörung der Gemeinschaft. Da ist Pfingsten. Das große Anti-Babylon. Das große Zeichen Gottes einer neuen, einer anderen Gemeinschaft. Die verschiedenen Sprachen werden nicht aufgehoben. Sie werden überwunden durch einen neuen Geist, der in den Menschen Wohnung nimmt. Der Geist Gottes. Dort hat unser Leben seinen Platz. Wer immer wir sind, wo immer wir sind, dort hat unser Leben seinen Platz. Dieser Geist sucht in unserem Leben seinen Platz zu finden und erschafft die Gemeinde zu dem, was sie ist, Menschen, die in Gottes Geist miteinander verbunden sind und in ihm Gemeinschaft suchen und leben. Hier hat die Gemeinde nicht nur ihren Ursprung, sondern auch ihre gegenwärtige Existenz und ihre Zukunft. Um diese ihre Bestimmung erfüllen zu können, bedarf sie der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sie bedarf der Liebe Gottes. Und sie bedarf der Gemeinschaft des Heiligen Geistes als Segenswort. Das Segenswort wartet auf uns. Es will sich erweisen in unserem Leben. In einem Leben, das demütig genug ist, es aufzunehmen in sein Herz. Diese Wirkung des Segenswortes beschränkt sich nicht auf den Raum der Gemeinde. Denn der Geist Gottes ist, wie es heißt, ausgegossen über alles Fleisch. Das Segenswort wartet im täglichen Leben der Familie, des Berufes in Wirtschaft und Politik, auf einen Menschen, der es einlässt. Einlässt das Wort von der Gnade über sich selbst und über den anderen. Das Wort von der Liebe, das aus Gott kommt, zu einem selbst und zum anderen. Das Wort von der Gemeinschaft des Geistes. Und es heißt eben auch und zuerst die Gemeinschaft mit diesem Geist Gottes. Wer ihn einlässt, erlebt immer wieder einmal das große Staunen, verstehen zu können. Was ein anderer sagt oder meint, auch verstanden zu werden von dem, was man selbst sagen möchte. Liebe Gemeinde, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr, verstanden zu werden. Eine tiefe Sehnsucht in uns. Aber immer wenn es geschieht, eigentlich ein großes Staunen. Du hast mich verstanden. Ich kann dich verstehen. Ich denke, wir sagen das oft relativ schnell. Ja, ja, ich verstehe dich. Aber ich bin nicht sicher, ob das jeweils stimmt. Es erweist sich dann aber, ob das Verstehen ein echtes ist, in dem der Geist ein Herz geöffnet hat für den anderen. Man kann es daran erkennen, dass solches Verstehen ohnmächtig macht. Verstehen ist nicht der Einstieg in die Macht über den anderen. Im Sinne, ich verstehe dich, ich weiß jetzt, jetzt kann ich hineinfahren in dein Inneres und dir sagen. Es ist dieses Staunen zu verstehen und verstanden zu werden und es öffnet sich eine neue, noch nicht bekannte Welt. Das macht das Leben lebendig. Statt Verständnis vergeblich zu fordern, erleben wir unerwartet verstanden zu werden, weil der Geist Gottes ein Herz, einen Sinn geöffnet hat. Ob der andere das immer weiß, ist nicht wichtig. Wenn ich es schaue, kann ich staunen und mich freuen. Und das Staunen soll niemals enden und soll niemals einer selbstverständlichen Erwartung weichen oder gar der Forderung, du musst mich verstehen. Wenn mich etwas verschließt für das Herz und die Wahrheit eines anderen, dann ist das, du musst mich verstehen. Ich will ja. Aber dass es geschieht, ist Gnade. Der Raum ist Liebe. Der Übermittler, der Geist. Der Ärger darüber, nicht verstanden zu werden, verschließt das Herz und trennt und nimmt uns genau das, was wir ersehnen und so nötig brauchen. Gemeinschaft miteinander. Es gibt sie letztlich nur im Heiligen Geist, welcher der Geist Gottes ist. Auf die Frage, wo er zu finden ist, gibt es nur eine Antwort. In deinem eigenen Herzen. Wie oft in unserem Leben sagen wir, ich, mir, mein, meins, ich denke, ich sage, ich wünsche. Gut, bleiben wir dabei. Unsere Sprache ist ja von diesem mir, mein, mich beherrscht. Dann auch bei dir der Geist Gottes. Wie kann es dann anders sein, als dass dort und dort zuerst der Heilige Geist zu suchen und zu finden ist, zumal er als Segenswort vor der Tür unseres Herzens wartet. Verheißungsvoll. Wartet einzugehen und uns ein Leben zu eröffnen, das die Welt nicht kennt. Amen. Gott, du Ewiger, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, du unser Vater im Himmel. Danke für den Heiligen Geist in dieser Welt. Danke, dass du ihn immer wieder vor unseren Augen verbirgst und ihn dem Zugriff unseres Willens entziehst. Danke für die oft schmerzhafte Ohnmacht, nicht zu wissen, nicht zu kennen, nicht zu verstehen. Du kommst uns so nah mit einem Wort, das uns sucht, weil du uns liebst. Ein Wort, das auf die Einladung des Herzens wartet, um dort Platz zu nehmen und Raum zu gewinnen in unserem Dasein. im Zuhören, im Reden, im Verstehen, im sich verbinden und im Widerstand, im Gegenübertreten und im Aufnehmen. O Gott, unsagbar ist die Größe deines Geistes. Alles, was die Welt darstellt, ist aus ihm erschaffen, jede Zelle, alles Sein. Und in diesem Geist kommst du zu uns und willst uns den Lebensraum öffnen, mitten in unserem Dasein, dass wir unsere Bestimmung suchen und finden und erfüllen. Wir ehren dich, Gott, an diesem Tag erneut und sagen dir Dank für die unaussprechliche Gabe deines Heiligen Geistes in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen miteinander die drei Strophen des Liedes 53. Jesus, wir sehen auf dich.